Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Und unterdessen sagen sogar Paläoanthropologen, auch einigermaßen verstörend, der Gesundheitszustand derjenigen Menschen vor Erfindung von Ackerbau und Viehzucht war weit besser als danach. Wenn die Menschen die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie selber für richtig halten, und wenn sie nicht gegängelt werden und in Strukturen eingebettet sind, dann entfesselt sich sozusagen die menschlichen Fähigkeiten. Also Intelligenz ist zum Beispiel in der Politik ausgesprochen hinderlich. Aber streichen wir gleich wieder aus dem Protokoll. Und was ich in diesem relativ kurzen Frist für einen Festvortrag, knapp 20 Minuten, ausführen kann, ist zum Teil im Gegensatz zu dem, was man so üblicherweise hört, und zwar nicht nur in den ökonomischen Disziplinen, in der Sozialwissenschaft, sondern auch in meinem eigenen Fach, auch in der Philosophie. Es geht mir um das Verhältnis von Ökonomie und Ethik. Und ich beginne mal kurz mit einem Lob ökonomischer Rationalität, sag auch gleich dazu, was ich darunter verstehe. Wir alle, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus, sind sehr stark, auch eine kulturhistorisch interessante Frage, seit wann eigentlich, was heißt wir und unsere Vorfahren, von der Vorstellung geprägt, die Menschheitsgeschichte ist eine Fortschrittsgeschichte. Es geht irgendwie aufwärts. Natürlich mit Unterbrechungen und sagen wir mal, es liegt nicht lange zurück, das 20. Jahrhundert, insbesondere die erste Hälfte, ist ein Rückschritt auf breiter Front gewissermaßen gewesen. 30-jähriger Krieg in Europa im 17. Jahrhundert, 1618 bis 1648, eine Katastrophe, vergleichbar der der zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert. Also es gibt immer mal wieder solche Einbrüche. Aber es geht doch insgesamt, geht's doch bergauf. Ja. Haben uns doch auch die wichtigen Philosophen erzählt. Hegel zum Beispiel. Ja. Also irgendwie vollendet sich da etwas in der Menschheitsgeschichte, und bei ihm ist es dann der preußische Staat, wo die Geschichte zum Abschluss kommt, weil da ist ja alles dann perfekt und rational geregelt. Francis Fukuyama hat dann dasselbe nochmal erzählt, 1990, weil er sagt, ja, jetzt ist doch die liberale Demokratie weltweit durchgesetzt und jetzt ist Ende der Geschichte. Marx hat uns eine ziemlich einflussreiche Geschichte erzählt von Klassenkämpfen, die irgendwann enden. Ja. Manche ökonomische Theoretiker, die übrigens in manchem viel näher bei Marx sind, als sie selber gerne wahrhaben wollen, haben uns erzählt, naja, also irgendwie mit der Marktwirtschaft ist dann auch eine ideale Gesellschaft möglich, losgelöst von aller Staatlichkeit und allen Institutionen. Ja, das ist so eine bestimmte libertäre Vision, wie man das so manchmal nennt. Naja, mag ja alles sein, aber die Menschheitsgeschichte sieht anders aus. Grob gesagt, und da nehme ich jetzt einfach Anleihen an einer Disziplin, der ich nicht angehöre, sagt die Wirtschaftsgeschichte, es gab überhaupt keinen Fortschritt. Es gab mal ein Auf und auch mal ein Ab. Und die durchschnittliche Lebenserwartung in der griechischen Zeit der griechischen Klassik war höher als im Hochmittelalter. Und die Kindersterblichkeit im 18. und 19. Jahrhundert war besonders hoch, auch im Vergleich zum Beispiel zur europäischen Antike. Ging mal auf und ging mal ab. Und unterdessen sagen sogar Paläoanthropologen, auch einigermaßen verstörend, der Gesundheitszustand derjenigen Menschen vor Erfindung von Ackerbau und Viehzucht war weit besser als danach. Knochensubstanz war besser, zum Beispiel Zähne waren besser und so weiter. Ziemlich viel Gewalteinwirkung allerdings, ziemlich viel Schädelbrüche aus dieser Zeit. Gut, aber ansonsten, diese große technologische Revolution von Ackerbau und Viehzucht, die die Menschheit so massiv vorangebracht hat, naja, sie ist durchwachsen. Unterdessen gibt es schon Bücher, die sagen, das war eigentlich die gute Zeit und nachher ging es bergab. Ja, also das mache ich mir nicht zu eigen. So Lob der ökonomischen Rationalität. 1820, plus minus, passiert irgendwas. Ja. Und zwar zunächst in Europa. Da kommt eine Dynamik in Gang, die eine lange Vorgeschichte hat. Entwicklung, Technik, Wissenschaft in Europa. Europa war nicht immer an der Spitze des Fortschritts, sondern lag zum Teil weit zurück, auch gegenüber China, auch gegenüber dem arabischen Raum. Aber da passiert irgendwas. Ende der zünftischen Ordnung. Entfesselung ökonomischer Rationalität, so will ich das mal nennen. Mit allen auch problematischen Nebenfolgen, dass zum Beispiel die alten Gesellschaftsordnungen innerhalb kürzester Frist kollabieren. Und was steckt dahinter? Naja, eine Marktlogik, eine entfesselte Marktlogik mit der Überlegung oder mit der, die ja auch von Theoretikern vorbereitet worden war, dass wenn wir den Menschen Freiheit geben, John Stuart Mill zum Beispiel, ja, gebt Freiheit und was herauskommen wird, ist Fortschritt. Ja? Wenn die Menschen die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie selber für richtig halten und wenn sie nicht gegängelt werden und in Strukturen eingebettet sind, dann entfesselt sich sozusagen die menschlichen Fähigkeiten. Auch das lange, lange Vorgeschichte, gedankliche Vorgeschichte. Und wenn man dann mal auf die Daten schaut, dann sieht man, das ist nicht alles erfreulich, was sich da dynamisch verändert. Wenn jetzt gerne so im Manager-Sprech geredet wird von der disruptiven Zeit durch digitale Transformation, sage ich immer, ja klar, wahnsinnig disruptiv, aber lange nicht so disruptiv wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber bei weitem nicht so disruptiv wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Da hat sich viel, viel mehr geändert für die Lebenspraxis, für die ökonomischen Bedingungen, für die sozialen Bedingungen in dieser Zeit. Und insgesamt führt diese Dynamik endlich in der Menschheitsgeschichte zu einer Verbesserung des Lebensstandards. Mit vielen Brüchen, ja. Die Ghettobildung in den großen Städten, die Verelendung auf dem Land. Aber insgesamt kommt eine Dynamik in Gang, die nicht gebrochen ist, sondern die bis in die Gegenwart anhält. Und die hat mit ökonomischer Rationalität, hat mit Konkurrenz, hat mit Märkten, hat mit Transparenz viel zu tun. Ohne diese neue ökonomische Logik wäre diese Entwicklung unvorstellbar. Und diejenigen, die versucht haben, sich ohne diese Logik zu bewegen, sind gescheitert. Spätestens 1990. Es gibt ja noch ein paar kommunistisch regierte Staaten, aber die nutzen auch diese ökonomische Logik, zum Beispiel China. Das ist so eine Verbindung von Manchester-Kapitalismus mit Einparteienherrschaft. Ja? So, ganz interessantes Experiment. Es funktioniert relativ gut. Ökonomisch gesehen. Lob der ökonomischen Rationalität. Ohne Markt, ohne Konkurrenz kann es nicht gehen. Diese Dynamik ist absolut unverzichtbar. So, jetzt kommt der zweite Schritt des Arguments. Die schöne Vorstellung, ich finde sie gar nicht unsympathisch, von bedeutenden Klassikern des ökonomischen Denkens Adam Smith und anderen entwickelt, lautet, der ökonomische Markt ist moralfrei. Liegt doch auch auf der Hand. Ich gehe zum Bäcker und kaufe mir Semmeln, heißt es in Bayern, also Brötchen für die Norddeutschen. Und warum mache ich das? Naja, weil ich Hunger habe, weil ich mehr Geld als Brötchen habe. Und der Bäcker verkauft mir die Semmeln. Warum macht er das? Nicht, weil er mir was Gutes tun will, nicht, weil er meinen Hunger stillen will, sondern weil er eben unglücklicherweise mehr Semmeln als Geld hat und deswegen stellen wir uns beide besser durch diesen Transfer. Und wenn der Markt funktioniert, dann funktioniert er wie eine Suchmaschine, immer auf der Suche, Transfers zu finden, die die anderen Transferbeteiligten besser stellen, ohne dritte Personen schlechter zu stellen. Das ist die Idealvorstellung des Marktes. Und ohne diese Logik des Marktes gibt es nicht diese ökonomische Dynamik, von der ich vorher gesprochen habe. Und da kann man sagen, na gut, das ist doch schön. Jetzt sind wir endlich von allen moralischen Lasten befreit. Wir müssen keine Rücksicht nehmen. So, wir denken an uns. Jeder denkt an sich, dann ist an alle gedacht. Ein früh verstorbener Politiker hat das gerne gesagt. Jeder denkt an sich, dann ist doch an alle gedacht. Ja, wenn das die ganze Wahrheit wäre. Und jetzt bringe ich Ihnen in Nutze ein präzises Argument, das die These, dass Märkte moralfrei sind, widerlegt. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche Wünsche oder Präferenzen oder politische Sympathien. Es geht um ein präzises philosophisches Argument, was diese These widerlegt. Dieses Argument sieht folgendermaßen aus. Damit Märkte funktionieren, müssen wir kommunizieren. Das ist ja immer wichtiger geworden. Man schaue in unsere Inboxes, ja, jeden Morgen. Also wir kommunizieren permanent noch viel mehr als früher. So die vorstellenden Leute sitzen da irgendwie da und verrichten bestimmte Handgriffe und dann gibt es auch irgendwelche Leute, die disponieren, ist ja längst vorbei. Wir kommunizieren ja fast alle permanent. Ja. Wir kommunizieren. Da geht es um Informationen über den Wert zum Beispiel von Produkten und Dienstleistungen. Da geht es um die Transparenz von Märkten. Ohne Transparenz, ohne Konkurrenz können Märkte nicht funktionieren. Also muss ich mich informieren können. Und jetzt ein kurzer, kleiner Ausschnitt Sprachphilosophie. Damit überhaupt Kommunikation möglich ist, damit Kommunikation auf Dauer stabil ist, damit die Ausdrücke, die wir verwenden, in ihrer Bedeutung gleich bleiben oder jedenfalls sich sehr ähnlich bleiben und nicht permanent die Bedeutung verändern, ist es erforderlich, dass drei, manche sagen zwei, ich sage drei, Regeln beachtet werden. Die erste Regel ist die der Wahrhaftigkeit. Ja, truthfulness im Englischen, ne? Wahrhaftigkeit. Die Regel der Wahrhaftigkeit ist nicht, du sollst die Wahrheit sagen, sondern wenn du etwas behauptest, dann solltest du selbst davon überzeugt sein, dass das, was du behauptest, zutrifft. Wahrhaftigkeit. Zweite Regel, die Regel des Vertrauens. Wenn jemand etwas sagt, solltest du davon ausgehen können, dass die Person, die das sagt, von dem, was sie sagt, selbst überzeugt ist. Das symmetrische Gegenüber gewissermaßen, ja? Trustfulness und Trust. So, jetzt stellen Sie sich mal für einen Moment vor, eine Gemeinschaft, die beide Regeln vollständig erfüllt. Beide sind vollständig wahrhaftig, also beide Regeln sind vollständig erfüllt. Das heißt, alle Personen sind bei jedem kommunikativen Akt wahrhaftig und jede Person vertraut immer der Wahrhaftigkeit der Person. Aber leider irren sie sich gemeinsam, nachhaltig, immer wieder. Das wird nicht erfolgreich sein, das wird auch ökonomisch nicht erfolgreich sein. Wenn ich mich regelmäßig über die Realität irre, dann geht das schief. Das heißt, wir brauchen noch eine dritte Bedingung. Und das ist die, ich nenne das mal so, der Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich etwas behaupte, behaupte ich das nicht einfach so, sondern ich bin überzeugt, es gibt gute Gründe, diese Überzeugung auch tatsächlich zu haben. Um das ein bisschen aufzulockern, ein kleiner boshafter Nebensatz. Menschen, die nicht so schrecklich intelligent sind, haben es leichter im Leben. Weil die können das, was sie gerade mal so glauben, für richtig halten. Und deswegen ist es dann zum Beispiel schwierig, in Wahlkämpfen irgendwas zu behaupten, von dem sie eigentlich wissen müssten, dass es falsch ist, weil, naja, es ist ihnen ja sowieso nicht klar, dass es falsch ist. Insofern halten sie sich weiter an die Regel der Wahrhaftigkeit. Also Intelligenz ist zum Beispiel in der Politik ausgesprochen hinderlich. Ja? Aber streichen wir gleich wieder aus dem Protokoll. Also, drei Regeln. Und jetzt das Entscheidende. Diese drei Regeln halte ich nicht ein aus Eigeninteresse. Es gibt immer wieder Konflikte. Ich wäre für mich günstiger, die Unwahrheit zu sagen. Das wissen wir immer mal wieder, dass das günstiger ist. Wenn wir in diesen Fällen, in denen es günstiger wäre, etwas zu sagen, von dem ich selber nicht überzeugt bin, jedes Mal das sagen, von dem ich nicht überzeugt bin, dann passiert genau das, was Sprachphilosophen David Lewis und Davidson sehr genau analysiert haben, dann kommen die Bedeutungen der Ausdrücke ins Rutschen. Dann wissen wir gar nicht mehr, was genau gemeint ist. Wie so in Spionage-Movies, ja, also wo sie dann denken, ja Mensch, was könnte der damit gemeint haben? Jedenfalls nicht das, was er gesagt hat, sondern irgendwas anderes. So, ja. Das heißt, wir haben zumindest einen Grund, warum das Agieren auf ökonomischen Märkten nicht moralfrei sein darf, weil Wahrhaftigkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit unverzichtbar sind, damit wir kommunizieren können auf Märkten und ohne Kommunikation auf Märkten keine effizienten Märkte. Das ist ein scharfes Argument. Ja. Ein bisschen voraussetzungsstark, müssen wir jetzt ein bisschen was glauben. Ja. Zum Beispiel dieses Argument von Davidson und von Lewis, was ich hier nicht weiter ausführen kann. Aber wenn das richtig ist, dann ist das schon mal eine Widerlegung. Jetzt bringe ich noch drei weitere Aspekte. Auch natürlich sehr knapp. Das erste ist, Märkte funktionieren wunderbar, vorausgesetzt, sie sind auch so, dass vollständige Konkurrenz oder gute Konkurrenzbedingungen herrschen. Das Kartellrecht funktioniert. Im Silicon Valley versagt das im Augenblick. Ja. Gibt keine echte Konkurrenz dort. Dass hinreichend transparent ist, dass ich weiß, wie ist der Wert von Gütern und Dienstleistungen, die mir da angeboten werden und so weiter. Wenn die Menschen bestimmte Präferenzen, Wünsche, Interessen haben und sie bringen das ein, unterlegt mit Kaufkraft. Da macht sich das bemerkbar auf Märkten. Und entsprechend werden die Angebote sich dem anpassen. Das heißt, sie werden entsprechende Angebote entwickeln, die eben diese Nachfrage befriedigen. Die Märkte funktionieren zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Jetzt könnte man sagen, das ist doch jetzt, damit ist doch alles geleistet. Ja, nein, nicht ganz. Also, erste Einschränkung. Was ist denn mit denjenigen, die in Zukunft leben werden? Naja, die haben im Augenblick keine Kaufkraft. Ne? Das heißt, in diesem Sinne sind Märkte zukunftsblind. Sie sind nicht in dem Sinne zukunftsblind, dass wir nicht vorher berücksichtigen, wie wir vielleicht die Rohstoffpreisentwicklung und so weiter einschätzen heute. In dem Sinne nicht. Und manchmal liegen die auch völlig falsch und dann geht es irgendwie schief und dann gibt es Krisen, die gar nicht nötig wären und so. Nein, aber in dem ganz präzisen Sinne, dass die Präferenzen und damit die Interessen der heute noch nicht lebenden Personen unmittelbar auf den Märkten keine Nachfrage generieren, höchstens mittelbar. Es soll Großeltern geben, die an die Präferenzen ihrer Enkel denken und irgendwie schon Anlagen tätigen und ähnliches. Ja, aber mal von diesem kleinen, schmalen weggenommen, sind Märkte zukunftsblind. Das heißt, da muss gestaltet werden. Und das sind letztlich Regeln und politische Rahmensetzungen, die erforderlich sind. Zweites Beispiel, robbe mich heran, soziale Marktwirtschaft. Der noch lebende, sehr alte, indische, heißt es immer amerikanische, nein, indische, Nobelpreisträger für Ökonomie, einer der brillantesten Köpfe überhaupt, Doppelprofessur an der Harvard-Universität, Ökonomie, Philosophie, Amartya Sen, hat dazu einen Gutteil seiner wissenschaftlichen Arbeit verwendet, aber auch auf viele andere Themen. Und eines seiner Befunde war, es kann zu Hungersnöten führen in bestimmten Regionen, obwohl genug Nahrungsmittel vorhanden ist in dieser Region. Und obwohl die Märkte funktionieren. Und sagen wir, wie kann das sein? Kann doch nicht sein. Naja, also schauen Sie sich's an, Famine, diese Analyse von Sen. Der Hintergrund ist der, wenn zum Beispiel mal vorübergehend eine Dürrephase ist und sich die Nahrungsmittel verknappen, dann steigen die Preise. Dieser Effekt kann dazu führen, dass die Leute auch mit weniger Angebot mehr verdienen. Dann halten manche Nahrungsmittel zurück, damit es mit diesem hochpreisigen Situation bleibt. Die Folge ist unter Umständen verhungert der Teil der Bevölkerung. Oder allgemeiner formuliert, Märkte haben eine wunderschöne Eigenschaft. Im Idealfall liefern sie sogenannte Pareto-effiziente Verteilungen. Also Verteilungen, von denen gilt, es gibt dazu, gegeben diese Bedingungen, keine bessere, die nicht mindestens eine Person schlechter stellt. Definition. Das heißt, solange es möglich ist, mindestens eine Person besser zu stellen, ohne jemand anderen schlechter zu stellen, wird das Idealiter von Märkten realisiert. Und wir wollen ja, dass es den Leuten möglichst gut geht. Wir sind alle neidfrei. Wir gönnen es jedem. Hoffe ich. Also Märkte sind Pareto-effizient, das ist die Stärke. Aber Pareto-Effizienz gibt es in ganz unterschiedlichen Formen von Verteilungen. Wenn Sie einen großen Kuchen haben zu Hause und verteilen ihn unter Ihren Gästen, ist jede Verteilung dieses Kuchens, vorausgesetzt die Gäste haben genug Hunger, Pareto-effizient. Können Sie nochmal drüber nachdenken. Ja? Kann man leicht beweisen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass Märkte nicht dazu führen, dass ein Teil der Bevölkerung am Ende rausfällt aus dem ökonomischen Geschehen, marginalisiert werden, weil sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllen. Soziale Marktwirtschaft. Das ist das zweite Element. Und das dritte, da hat übrigens auch Amartya Sen einen wichtigen Beitrag geleistet mit einem liberalen Paradoxon von 1970. Wir haben überraschenderweise einen Konflikt zwischen Individualrechten und kollektiven Interessen. Es gibt einen unauflöslichen, weil mathematisch logisch bewiesenen Konflikt zwischen der Anerkennung von Individualrechten und der Optimierung des gemeinsamen Ergebnisses. Das ist der Kern des liberalen Paradoxons. Anders für die, die aus der Disziplin vielleicht sind, Pareto-Effizienz oder Pareto-Optimalität gerät erstaunlicherweise in Konflikt zu einer Zuschreibung von Individualrechten. Wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, Artikel 1 bis 19 Grundgesetzes, nichts anderes als Zuerkennung von Individualrechten. Und wenn Sie mich fragen, Was hat im Zweifel Vorrang? Dann sage ich, außer wir sind dabei zu verhungern, sind extrem arm, im Zweifel für die Freiheit. Das heißt, wir müssen in manchen Fällen Freiheitsrechte zugestehen, von denen wir wissen, die Leute werden sie in einer Art wahrnehmen, die vielleicht nicht im allgemeinen Interesse ist. Und trotzdem sollten wir das tun.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!